Ich finde auch oft, dass man jemanden daran erkennt, an so Formulierungen, so dieses, wenn das für dich okay ist, dann können wir das jetzt so machen, ne? Und also je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr sehe ich da auch meine eigenen Muster.
Siehst du was?
Sehe ich meine eigenen Muster auch so ein bisschen, weil es ist, ja, ich sehe das tatsächlich bei mir. Also ich sag dir, sobald es so eine, sobald ich denke, da gibt es so eine übergeordnete Sache, bin ich voll so.
Okay.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und ach, den kennt ihr natürlich. Jetzt Obacht, jetzt kommt der Hunger. Es ist HelloFresh.
Oh mein Gott, HelloFresh. Was hat HelloFresh mir schon für geile Gerichte auf den Tisch beschert? Ich find's richtig geil. Du kriegst so eine Kochbox nach Hause mit Rezepten, die du wahrscheinlich noch nie selbst gekocht hast. Mhm. Mit genau der richtigen Anzahl und Portion von Zutaten. Also da geht auch nichts weg danach. Und kannst wirklich so tun, als ob du so ein richtiges, so, ja, als ob du so alles kannst in der Küche. Und das war für mich ein krasses Upgrade in meinem Leben. Ich hoffe für euch auch.
Frag mich mal, seit ich auf dem Dorf lebe, habe ich das Gefühl, ist meine Küche sehr einseitig geworden. Deswegen HelloFresh ein Upgrade par excellence ist. Ich muss gar nicht mehr ins Restaurant gehen. Das Restaurant heißt jetzt Restaurant Toya, Hackelburg. Und dort koche ich zum Beispiel Miso-Butter-Spaghetti mit Portobello-Pilz.
Boah, Portobello-Pilze. Ganz ehrlich, man sieht die im Laden und die sehen einfach nicht geil aus, muss ich ehrlich sagen. Ne?
Würde ich nie kaufen.
Aber ich habe in einem Restaurant schon mal einen Portobello-Pilz gegessen. Der hat geschmeckt wie das geilste Steak, was ich hier gegessen habe. Und ich habe mich immer gefragt, wie man das macht. Und das ist sowas, wofür ich HelloFresh einfach liebe. Weil du findest es dann raus und das ist ja auch ein Wissen, was bleibt.
Richtig, man lernt kochen, kann man wirklich so sagen. Und übrigens gibt's im April limitierte Taste of Asia-Gerichte. Da gibt's eine kulinarische Reise durch Japan, Korea oder Malaysia. Und das finde ich einfach geil, denn ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas einfach selber zu kochen. Weil ich immer denken würde, das kann ich eh nicht, ist zu kompliziert, dauert zu lang. Aber mit HelloFresh kocht man in nur 30 Minuten Gerichte, nicht nur mit frischen Zutaten, sondern auch mit Gewürzen, die man vielleicht im normalen Leben gar nicht kennengelernt hätte.
Und wenn man richtig viel Lust auf Abwechslung hat, kann man sich jede Woche eine Auswahl zusammenstellen aus über 30 Rezepten. Oder ihr macht so wie ich und lasst euch einfach überraschen, was da so vorbeikommt. Es gibt sehr viele verschiedene Ernährungsformen, die man dort auswählen kann. Und wenn ihr jetzt mal reinprobieren wollt, reinschnabulieren wollt, dann haben wir auch einen Code für euch mit HF Vibers. Alles groß geschrieben, HF Vibers spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Den kostenlosen Versand für die erste Box, den gibt's auch noch oben drauf und der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Also, los geht's, schnabulieren, jetzt freischalten. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Vibers.
Mit
heute
mir.
Mit der
Wie du das nicht ausstehen kannst, wenn ich das in deiner Ansage mache und du es aber nicht vermeiden kannst, das bei mir zu machen.
Ah. Ich war als Kind schon so, ganz krass. Ich hab immer, und ich bin auch dabei. Hallo, guck mich an, ich bin auch dabei, hört mir alle so zu.
Also, heute mit der sehr bescheidenen, zurückhaltenden,
demütigen
Toya Diebel und mir, Leila.
Leila Lowfire, obwohl ich mir kurz nicht ganz sicher war, ob sie es wirklich ist. Wir sehen uns ja leider.
Vielleicht Leila Blowfishfire.
Oh ja.
Heißen die nicht Blowfish, diese Kugelfische?
Nee. Doch, du hast recht.
Wie heißen die?
Nee, du siehst aus auf jeden Fall wie ein Blowfish. Selbst wenn ich nicht weiß, was ein Blowfish ist, wüsste ich jetzt, was einer ist. Jetzt, wo ich das Bild von dir vor Augen habe. Wir sitzen uns natürlich mal wieder nicht in Real Life vor der Nase, sondern durch einen Bildschirm. Aber
es gibt keinen Blowfish.
Es gibt keinen Blowfish.
Ah, doch,
du bist unser Blowfish.
Nee, es gibt, okay, gut, ich wollte es einmal kurz nachschauen, damit ich nicht irgendwas Komisches sage.
Also den heftigen Fetisch hier, Gesichtsfick-Fetisch hier am Morgen ausgemacht.
Okay, stopp. Okay, Toya, ganz kurzer Disclaimer, bevor wir hier loslegen, kannst du bitte nichts Lustiges sagen? Ich kann nämlich nicht lachen.
Also, keine kleine Anmerkung der Redaktion. Die Redaktion ist eigentlich Julia, aber dadurch, dass sie jetzt gerade nichts sagen kann, mache ich das gerne. Ich sehe Layla, also Layla hat auf jeden Fall irgendein Treatment gemacht, das wird sie uns hoffentlich gleich erzählen. Layla, es tut mir leid, aber du siehst aus wie ein Blowfish. Ich hätte Layla auf der Straße nicht erkannt, ganz ehrlich. Du siehst aus wie eine Mischung aus jemandem, der gerade UFC-Fighting gemacht hat, so ein Cage-Fight, so 8 Stunden lang, und dann aber ins Feuer gelaufen ist und sich dann ganz viel mit Nivea-Creme eingecremt hat. Also es ist wirklich heftig. Das sieht wirklich heftig aus. Also
ja, das sieht echt heftig aus. Wir können ja eine kleine Triggerwarnung machen für alle, die jetzt keinen Beauty-Eingriff hören wollen. Die nächsten 7 Minuten, würde ich jetzt mal behaupten. Müssen wir mal kurz darüber reden. Naja, das Ding ist einfach, also warum ich mich auch dazu entschieden habe, das auch hier zu teilen und auch auf Instagram zu teilen, ist, ich habe was machen lassen, was sehr lange dauert, bis es verheilt ist. Also ich kann es einfach nicht verheimlichen. Wenn ich es nicht sagen würde und Leute mich auf der Straße sehen würden, würden sie, glaube ich, denken, mir wäre was ganz Schlimmes zugestoßen.
Wenn man dich erkennt.
Deswegen habe ich mich dazu entschieden. Ja, ich habe ein Hals-Tattoo. Die Wahrscheinlichkeit ist doch schon relativ groß, dass man mich erkennt. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das zu teilen. Außerdem fand ich es auch interessant. Mhm. Und ich wollte einmal so wirklich den Heilungsprozess auch sehr ehrlich dokumentieren, weil ich kenne das, dass Leute sagen, ah ja, ich lasse jetzt was machen und dann siehst du dir einfach 3 Wochen nicht. Mhm. Und dann auf einmal ist irgendwas halt besser oder schlechter oder keine Ahnung was. Und man kann sich das ja so schlecht vorstellen auch, wenn man sowas machen möchte, wie die Auswirkungen sind. Deswegen habe ich da irgendwie jetzt beschlossen, meine Social-Media-Follower auf jeden Fall mitzunehmen.
Mhm. Und was hast du machen lassen?
Genau, ich habe mich einer CO2-Laserbehandlung unterzogen.
Okay.
Und ich habe ja die letzten 3 Jahre habe ich mich sehr um meine Haut im Gesicht gekümmert, vor allem. Mhm. Weil ich immer sehr schlechte Haut hatte. Also ich hatte früher Akne, hormonelle Akne, und dann hatte ich sehr lange sehr viele Entzündungen. Und es hat ein bisschen gedauert, das in den Griff zu bekommen. Ich habe mir das erste Mal in meinem Leben tatsächlich da professionelle Hilfe geholt. Da könnt ihr einfach zu eurer Dermatologin oder eurem Dermatologen gehen. Mhm. Da müsst ihr nicht irgendwie für 3.000 Euro euch Produkte im Internet bestellen. Aber genau, das habe ich alles gemacht. Also ich habe sowohl das als auch das andere gemacht tatsächlich.
Ja.
Habe vieles ausprobiert und habe auch schon zweimal bei Dr. Emi tatsächlich, unbezahlte Werbung, habe ich 2 Radiofrequenzbehandlungen gemacht. Nicht nur das Hautbild zu verbessern, sondern eben auch gegen diese Narben zu arbeiten, die ich halt noch aus meiner mehr oder weniger Jugend habe. Aus meiner sehr späten Jugend, sagen wir mal. Ja. Und sie waren aber immer noch so ein bisschen da und ich hatte da mal mit Emi drüber gesprochen und sie meinte so, ey, ganz ehrlich, CO2-Laser würde da halt nochmal viel mehr helfen, aber es ist halt ein krasser Eingriff, musst du dir überlegen, ob du es machen möchtest. Mhm. Und dann wollte ich es im Frühjahr machen, dann haben wir es nochmal verschoben auf Herbst, worüber ich sehr froh bin, und ja, jetzt habe ich das machen lassen und es war sehr schmerzhaft. Es gab Stellen, da dachte ich halte es nicht aus. Oh, und es gab Stellen, da dachte ich, okay, das ist in Ordnung. Aber ich hatte eine Betäubungscreme und, was ich halt auch vergessen habe zu erwähnen, ich habe auf jeden Fall auch eine Paracetamol vorher genommen, also nach Absprache. Und also die Behandlung, die war lange, die war schmerzhaft, aber seitdem, also ich hatte ein paar Stunden später noch mal ein bisschen Schmerzen im Gesicht und dann habe ich geschlafen und ich bin aufgewacht und ich hatte gar keine Schmerzen mehr. Und es ist jetzt einfach nur noch unangenehm. Ich bin halt im Gesicht, habe ich wie so eine Schürfwunde, eine sehr, sehr große und eine sehr große Schwellung. Ich habe keine Augenhöhlen mehr, deswegen sehe ich absolut nicht aus wie ich selbst. Aber es ist jetzt Tag 3 und es wird langsam so ein bisschen besser. Mhm. Es gibt halt so lustige Effekte, wie ich konnte halt den ersten Tag meinen Mund nicht richtig aufmachen und habe mir mein Essen püriert, weil es so gespannt hat. Und du willst ja auch nicht, dass diese Krusten aufreißen. Mhm. Das geht jetzt heute wieder sehr gut. Und eine andere lustige Sache ist, ich kann meine Augen nicht richtig zumachen, weil die Augen wieder nicht mehr aufeinander
passen. Das sieht so heftig aus, Mann. Oh Gottes Willen, ey. Das ist ja wie, das ist ein bisschen, wenn man so alte amerikanische Horrorfilme sieht und, oh fuck, ey, die Layla macht mal die Augen auf. Ich sind so, wenn dann die Masken noch, weißt du, wo die Masken noch nicht so ganz gut waren. Also die, und so sieht das ein bisschen aus, als hättest du so ein bisschen so eine Horrormaske, die nicht so gut geglückt ist. Aber jetzt muss ich mal fragen. Ja. Also wir haben uns ja schon oft logischerweise auch in Real Life gesehen. Mir ist das nie ganz so krass aufgefallen. Ich glaube, es werden sich jetzt einige deiner Fans, Layla, werden sich jetzt fragen so, hä, was meint die denn überhaupt?
Ja, ich glaube so
das sind halt ganz oft Sachen, die einem vor allem selbst auffallen. Ne? Mhm. Also abgesehen davon. Also erstens kriege ich meine Narben und meine Pickelmale, die ich so habe. Also ich habe auch sehr viel so Pigmentierung von Pickeln, die ich mal hatte. Die kriege ich halt sehr gut in den Griff, indem ich einfach ein bisschen Make-up trage. Mhm. Ich trage jetzt aber im Alltag eher weniger Make-up, deswegen sehe ich das natürlich sehr viel weniger. Und auf Instagram ist es allein durch die Kameraqualität nicht so sichtbar. Mhm. Da sieht man das vor allem, wenn ich so rede und ich habe ja so Grübchen rechts und links an den Wangen. Mhm. Und in meinen Grübchen, während ich spreche, sieht man oft, dass es eben nicht so eine Falte ist, sondern dass da, also da sieht man so reliefmäßig immer meine Narben drauf. Okay. Das ist das Einzige, was mir so auf Social Media aufgefallen ist, weil ich wusste natürlich auch, dass Leute fragen. Und dann habe ich mir auch nochmal das ganz intensiv angeguckt, ob man das sehen kann. Und es ist aber, also zum einen ist meine Haut halt sehr, also ich mag einfach mein Gefühl von der Haut nicht an den unteren Wangen wegen den Narben, weil also das ist einfach eine sehr feste Haut. Wenn ich an den Stellen, wo ich sehr viel Narben habe, Pickel bekomme, dann sitzen die auch sehr tief und sind sehr schmerzhaft, weil ich kriege auch immer noch so Entzündungen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ne, sage ich mal, und das machen kann und es wirklich hilft, dann freue ich mich natürlich darüber. Es war aber auch vor allem Neugier, muss ich ehrlich zugeben, ne? Also ich habe jetzt voll viel schon von diesem CO2-Treatment gehört und ich wollte es einfach auch mal so als Experiment probieren und das so dokumentieren. Ich fand das auch spannend,
heftig, tatsächlich,
zu sehen, was da noch so passiert. Ja. Und was ich halt auch habe, ne, also ich habe ja eine sehr, also das ist ganz oft bei Leuten, die so ethnisch so sehr gemischt sind. Ich weiß nicht, wie man das korrekt sagt, aber ich bin ja, also meine deutsche Familie ist sehr blond und hell und hat sehr viel Leberflecken und so. Und meine persische Familie ist zwar auch relativ hell, aber natürlich ein komplett anderer Typ. Und dadurch, dass ich so ein Mix bin, neige ich krass zu so Hyperpigmentierung. Und ich kriege jeden Sommer halt, abgesehen von Sommersprossen, die ich sehr süß finde, kriege ich halt auch so Pigmentflecken, also einfach so Pigmentstörungen. Und ich wusste halt, dass das auch einmal auf Null setzt.
Wie crazy das ist, ey. Also ich bin ja immer hoch interessiert, wir reden ja auch recht häufig über so Beauty-Krempel, wollte ich schon sagen, Beauty-Treatments. Und ich bin ja auch so neugierig und ich denke da auch tatsächlich auch super oft drüber nach. Und soll ich dir sagen, welchen Gedanken ich gestern hatte? Ich sage das auch jetzt ganz offen und ganz ehrlich. Wenn ich noch in Berlin leben würde, ich würde auf jeden Fall safe in Abhängigkeit geraten.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamara. Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit, nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt, du läufst wie auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht, ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory-Foam-Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhatte.
Die ich ja jetzt auch
die du mir nachgekauft hast, obwohl es ja mein Schuh ist. Selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde, weil ich finde alle High Heels unbequem. Aber gut, vielleicht ist das auch Zauberei. Ich weiß es nicht.
Vielleicht ist es Zauberei. Vielleicht ist Tamaris aber auch einfach eine Brand, die Frauen in jedem Alter eine treue Lebensbegleiterin sein möchte. So schön, weil die Schuhe von Tamaris wirklich sowohl in den Alltag passen, euch auf eurem Spielplatzbesuch begleiten, aber auch Schuhe sind für die ganz besonderen Tage. Ich habe auch letztens bei einer Influencerin gesehen, dass sie auf ihrer Hochzeit Tamaris High Heels anhatte. Und es war keine Kooperation, Leute. Die hat sie sich wirklich ausgesucht.
Weil die bequem sind, weil die geil aussehen und bequem sind.
Du kannst den ganzen Tag darauf rumlaufen, tanzen, alles. Ne? Und es gibt ja auch nicht nur super schicke Schuhe bei Tamaris, die bequem sind, sondern auch geile Sneakers. Ich bin ja so jemand, ich ziehe immer gerne weiße Sneakers an. Mhm. Ich habe inzwischen sogar so verschiedene Sneakers für verschiedene Situationen, weil ich gerne auch auf Veranstaltungen Sneakers anziehe. Dann will ich aber die sauberen anziehen.
Ja, mach ich auch.
Deswegen habe ich jetzt Baustellen-Sneakers und ich habe Ausgeh-Sneakers. Und es gibt bei Tamaris einfach so ein schönes Paar Sneakers und der heißt einfach Sneaker-Weiß. Ihr könnt das einfach schauen auf der Tamaris-Webseite. Es ist so ein Prototyp von einem Sneaker, aber der hat halt so noch so einen Twist, weil wenn ihr nicht ganz weiße Schuhe mögt, dann könnt ihr euch den in Flieder zum Beispiel kaufen, was ich voll die schöne Farbe finde. Und dann hat er einfach so fliederne Stellen. Wie nennt man das? Das sieht gut aus.
Ein Fliederfleck. Wenn ihr euch jetzt sagt, Mensch, den Fliederfleck von Layla, den möchte ich auch an den Füßen haben, den bekommt ihr bei Tamaris, aber nicht nur das. Es gibt ganze Styles. Ihr könnt euch quasi von Kopf bis Fuß in Tamaris reinschmeißen. Und natürlich gibt es bei uns ein kleines Goodie, denn wir haben einen Code. Damit spart ihr ganze 15% auf tamaris.com. Der Code heißt Vibers15. Alles groß geschrieben. Vibers15. Hey, ich sag euch, diese schwarzen Lackpumps mit dem Riemchen, die braucht wirklich... Jeder braucht die, sogar Layla.
Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Weil ich ganz ernst, ich bin mir da ziemlich sicher, weil so viel, wie ich darüber nachdenke, ist es auf jeden Fall nicht gesund. Und wir reden da ja auch im Podcast drüber, dass das auf jeden Fall oft ein Kampf ja auch ist mit sich selber. Ich finde, es kommt ganz krass auch drauf an, um was es so geht, ne? Und ob das so Impulsideen sind, weil man gerade was gesehen hat oder ob man schon über eine lange Zeit vielleicht über was nachdenkt oder mit Stellen irgendwie zu kämpfen hat, so. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der sehr impulsiv ist und ich werde ganz leicht so, mich kann man leicht begeistern mit so Behauptungen oder mit, da siehst du auf jeden Fall richtig fresh dann aus. Dann siehst du nicht mehr zornig aus oder so. Ich bin da ganz krass anfällig dafür. Und das, wenn ich in Berlin wäre, safe, ich wäre einmal im Monat irgendwo.
Ey, es ist halt so krass, ne, weil ich bin da so ambivalent irgendwie. Weil ich habe zum Beispiel auch so super viele Besenreißer. Ne? Seit der Schwangerschaft habe ich wirklich meine ganzen Beine voll hinten. Ist mir auch erst gar nicht aufgefallen, weil ich gucke mir da hinten nicht so genau hin. Und bin ja
vielleicht
auch so
ist das kurzsichtig. Der Key.
Ich habe zu Hause nie eine Brille auf.
Kurzsichtig also, sein. Das,
man muss mich schon irgendwie auf so Sachen dann hinweisen. Und das ist zum Beispiel, weißt du, so, da denke ich mir so, hey, wieso sollen meine Beine einfarbig sein oder so, ne? Aber man muss ja auch einfach zugeben, dadurch, dass wir unsere Fresse einfach so viel in der Kamera halten und unsere Videos so oft anschauen, während wir einen Scheißtext darüber schreiben. Und also du siehst halt wirklich jeden Makel auch bei dir und du siehst dein Gesicht sehr, sehr, sehr viel mehr, als es vielleicht gesund ist. Und dann kommt bei mir noch so ein bisschen hinzu, ich finde halt, wenn ich besser betreut worden wäre in meiner Jugend, dass ich gar nicht so krasse Akne-Narben bekommen hätte. Und wenn ich mehr Wissen hätte, dann hätte ich eben auch andere Sachen in meinem Gesicht gar nicht bekommen. Und manche Sachen in meinem Gesicht schaue ich an und habe irgendwie so, empfinde so eine Ungerechtigkeit, weil ich das Gefühl habe, andere Leute, die mehr Privilegien vielleicht hatten in der Zeit oder auch jetzt haben, die sehen eben dann anders aus, ne? Ich habe das zum einen, habe ich das mit meinen Hautunreinheiten und meinen Narben im Gesicht. Zum anderen habe ich das tatsächlich auch mit dieser Freshness, ne? Dass ich oft denke, das ist unfair. Ich schlafe seit 4 Jahren einfach super wenig, während andere Leute ausschlafen dürfen gefühlt jeden Tag. Ne? Und ich meine jetzt gar nicht, ich will jetzt nicht vertiefen, wer alles ausschlafen darf. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich sehr wenig schlafe. Und ich finde das ungerecht. Und deswegen ist das auch was, wogegen ich gerne was mache. Ich gehe zu Emi und sage, bitte mach, dass ich aussehe, als ob ich geschlafen hätte. Und das sind zwei Sachen, die, da denke ich mir so, das hole ich mir wieder. Ne? Also ich muss halt sagen, ich bin ja auch mit dem Jugendamt aufgewachsen und wurde halt betreut, bin im betreuten Wohnen aufgewachsen. Und da war das eben auch so. Ich habe halt eine Hormonspirale bekommen. Ich habe die nicht vertragen. Ich habe Akne bekommen, ganz stark davon. Ich hatte vorher nie Akne. Ich hatte aber, also da war niemand, der gesagt hat, komm, wir gehen mal irgendwie zur Hautärztin oder zum Hautarzt und schauen uns das an, ob du was dagegen machen kannst. Oder komm, wir holen dir die Hormonspirale wieder raus. Also gar nicht. Ne? Ich war da so voll auf mich alleine gestellt damit. Und das hatte halt eine große Auswirkung. So, Akne ist halt super schmerzhaft. Das ist total unangenehm. Du fühlst dich unwohl. Du bist eh ein Teenager. Dir geht's eh schon nicht gut.
So. Du wirst vielleicht auch noch verarscht dafür.
Ja, du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst in dem Alter. Ich war halt 15. Ich wusste nicht, wie man mit Akne umgeht, damit es nicht noch schlimmer wird. Und genau, das ist so ein bisschen so das, wo ich mir dann so denke, jetzt habe ich die Möglichkeit, ne? Also ich habe sehr viel so aufgearbeitet in meinem Leben und jetzt möchte ich irgendwie auch noch so ein bisschen die Aufarbeitung aufarbeiten. Nein, aber ich sehe ja trotzdem noch die Narben und ich denke mir dann trotzdem noch so, ja, das fand ich irgendwie nicht cool. Ich wurde halt mehr oder weniger gezwungen zu dieser Hormonspirale damals und ich wurde halt dann auch nicht gut genug betreut, als dass ich keine Narben von dieser Zeit hatte.
Ich finde das extrem individuell. warum jemand was machen lässt. Und ich sag dir ganz ehrlich, so mein erster Impuls ist, wenn sich jemand was machen lässt, und besonders im Gesicht, bin ich immer so, muss das wirklich sein? Hast du da wirklich drüber nachgedacht? Oder ist es einfach, weil du irgendjemandem gefallen willst und dieser jemand ist vielleicht nicht nur du selbst?
Ich werde jetzt echt angeschaut, wie so ein richtiges, weißt du, so ein Unfallopfer werde ich immer angeschaut, jetzt auch auf der Straße. Gestern habe ich eine Sonnenbrille aufgehabt, ja. Und es hat genau das Gegenteil bewirkt, weil die Leute dann nicht mehr gesehen haben, dass ich sie zurück anschaue und mich einfach so mitleidig angestarrt haben, dass ich echt dachte so, okay, aber irgendwann ist doch auch jetzt mal...
Naja, weil die Leute nicht verstehen können, dass man sowas... Ich glaube, das muss man aber dann verzeihen, weil ich glaube, man kann als Mensch auf der Straße, die Geschichte nicht kennen, nicht verstehen, dass man sowas freiwillig macht im Gesicht.
Ja, aber weißt du, was ich mache, wenn ich jemanden auf der Straße sehe, wo ich ein bisschen Mitleid habe?
Ja.
Ich lächle die Person an.
Ja, stimmt, das meine
ich
auch.
Ich finde, das ist halt total der falsche Weg, dass man Leute dann so, oh nein, was muss dir denn zugestoßen sein, so anguckt irgendwie.
Ja, ja.
Ich finde halt, ne, wenn ich jemanden sehe und mir denke, dir geht's vielleicht gerade nicht so gut oder so, dann lächle ich die Person an. Weil ich mir denke, den ganzen Tag muss sie sich wahrscheinlich irgendwas anhören.
Ja.
Naja, aber egal, ich bin ja jetzt auch kein Unfallopfer, sondern ich bin jemand, der halt selbst das Schicksal gewählt hat. Und dann habe ich natürlich noch mal mehr Empathie mit den anderen Leuten.
Hey, du hast mir gerade mich auf was gebracht. Ich habe vor kurzem einen Beitrag gelesen von Harvard-Universität. Da hat eine Therapeutin, kann man bestimmt googeln, hat einen Beitrag geleistet und erklärt, warum der menschliche Geist gar nicht dafür gemacht ist, sich den ganzen Tag zu sehen. Also auch, wir machen das jetzt ja irgendwie auch so halb beruflich, aber es gibt ja Leute, die auch im Zuge der Pandemie auf einmal die ganze Zeit vor Bildschirmen saßen mit diesen ganzen Konferenzen, Google Meet und Zoom und was alles gibt. Und dass dadurch ganz viele neue Probleme, psychische Mental Health Probleme aufgekommen sind, die das messen konnten und dadurch quasi einfach belegen konnten, dass der menschliche Geist, wir sind nicht dafür gemacht, uns den ganzen Tag anzugucken. Wir sind einfach nicht dafür gemacht. Das ist einfach automatisch schlecht für den Geist. Das ist mir voll hängen geblieben.
Ja, das macht ja auch voll Sinn. Und ich merke das auch, dass es mir besser
geht. Und
es
ist süchtig macht.
Je weniger ich mich
angucke. Dass es süchtig macht, sich anzugucken.
Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, Toja, gestern Abend saß ich zu Hause und habe mir Fotos von vor 2 Tagen angeschaut. Also von vor 3 Tagen jetzt inzwischen. Ja. Und war so, du warst so schön. Was hast du getan? Oh.
Ja, wie lange dauert denn das jetzt?
Weil ich mich so viel angeguckt habe die letzten Tage mit diesem Gesicht, was ich jetzt gerade habe. Es dauert tatsächlich, ne? Also die erste Woche ist auf jeden Fall richtig schlimm und die Schwellung wird auch noch länger anhalten und ich werde auch noch länger rot im Gesicht sein. Also es ist wirklich keine kurze Sache, kein kurzer Heilungsprozess. Ich kann noch nicht genau sagen, also mir wurde gesagt, das Endergebnis sieht man erst wirklich nach 3 Monaten, weil dann halt eben auch diese Kollagenbildung angeregt wurde und halt stattgefunden hat. Weil im Endeffekt ist es nicht nur so, dass die Narben jetzt so oberflächlich so abgetragen werden oder so, sondern diese ganze Behandlung regt halt die Kollagenbildung an und wird von unten dann, wird die Haut halt nochmal so ein bisschen gepusht. Und das machen tatsächlich auch viele, ich würde es gar nicht sagen.
Die keine Akne haben.
Die keine Akne haben, ja.
Ist das auch so ein Anti-Aging-Ding?
Tatsächlich ist es so, weil du halt ansonsten sehr mit Fillern arbeitest und dadurch mehr Volumen schaffst und dann sehen die Menschen halt eben auch so unnatürlich aus irgendwann, wenn die immer wieder Filler sich unter die Haut feuern lassen. Und das ist halt eine Alternative dazu, weil du halt nur mit deiner eigenen Haut arbeitest, mit deinen eigenen Konturen, die du schon hast. Mhm. Und die Haut, die dann halt nachkommt, ist eine sehr frische, elastische Babyhaut sozusagen, die sehr intensiv geschützt werden muss. Also ich darf wirklich gar nicht mehr in die Sonne, auch nicht mit Sonnenschutz, auch nicht mit sonst irgendwas.
Okay. Also. Ich war ja in Istanbul und da ist mir aufgefallen, es ist ja abgefahren, dass wir in verschiedenen Gesellschaften andere Schönheitsideale haben, ne? Auch was so Schönheits-OPs und wie heißt denn das eigentlich, Invasiv-Eingriffe. So ein bisschen Gespritzel ist invasiv, glaube ich, ne?
Minimal invasiv ist das.
Aha, genau. Also Auf jeden Fall ist mir das sehr deutlich aufgefallen, dass viele Frauen in Istanbul anderen Merkmalen mehr nacheifern, als vielleicht das woanders geschieht. Also du kannst ja auch nach L.A. gehen, da sehen die Frauen, sind die auch anders zusammengebaut als woanders. Also es ist ja wirklich auch orts unterschiedlich. Und da will ich aber gar nicht hinaus, sondern in dem Flugzeug, in dem ich saß, habe ich alleine 7 Männer gezählt, die mit dem Stirnband da saßen. Also man darf das jetzt auch nicht nur auf Frauen runterbrechen. Das ist echt abgefahren, wie viele Männer sich um ihre Haare kümmern.
Ja, ich meine, man muss ja auch sehen, ne? Also die Möglichkeiten werden immer krasser. So Schönheitseingriffe werden immer zugänglicher tatsächlich. Teilweise werden die eben auch immer günstiger, gerade wenn man eben dann in die Türkei fliegt, um sich was machen zu lassen. Und dadurch denken die Leute natürlich mehr darüber nach. Und vorher war das einfach so, deine Haare fallen aus, ist es jetzt so. Und jetzt ist es so, deine Haare fallen aus. Möchtest du noch was dagegen machen oder möchtest du dich damit für immer abfinden?
Ja,
so,
ne? Das ist echt abgefahren.
Also es ist schon krass. Und ich sehe das auch gar nicht unkritisch. Ich sehe das auch gar nicht unkritisch bei mir, weil ich merke natürlich trotzdem, dass ich mir denke, ne, weil ich habe mir jetzt Fullface machen lassen. Also ich könnte mir auch nur meine Namen machen lassen können. Aber dann ist es halt so, dass man eventuell einen Unterschied sieht zu der anderen Haut. Und deswegen macht es halt Sinn, das ganze Gesicht zu machen. Aber das hat eben dann auch den Effekt, dass ich auf jeden Fall jünger aussehen werde danach. Also das weiß ich.
Aha.
Und krass. Also je nachdem, okay, wie jetzt der Outcome ist, ne? Aber ich rechne jetzt schon damit. Ich habe gestern auch, mir hat eine Bekannte, hat mir geschrieben, weil sie meinte, dass sie das auch machen lassen hat. Vor 2 Jahren hat mir so vorher, nachher Fotos geschickt. Und war halt so, ja, sie sieht halt seitdem 9 Jahre jünger aus, ne? Das sind Sachen, wenn ich die jetzt hier im Podcast
sage. Toll, ich werde immer älter.
Sind die
und
halt,
du wirst immer jünger.
Sind die halt total triggernd und ich weiß das auch. Und so geht's mir halt auch, ne? Also ich mache das für meine Namen, aber dann denke ich mir auch so, ja,
Ja, nicht nur. Da muss man, glaube ich, ehrlich sein.
Ne? Also, ja, in erster Linie schon, aber ich bin jetzt nicht abgeneigt von dem Fakt, dass es wahrscheinlich auch dazu führen wird, dass ich halt eben frischer aussehe oder.
Ey, ja, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben jetzt 10 Frauen hier in eine Reihe stellen, zufällig gewählt, aus ganz Deutschland, sagen wir mal. Und ich gebe jeder die Möglichkeit, hier ist die Kohle, hier ist die Zeit. Wenn du jetzt Ja sagst, wird dir das gesponsert und du siehst in 3 Monaten 9 Jahre jünger aus. Willst du es machen oder nicht? Da möchte ich gerne die Antworten hören. Weil, ey, ganz ehrlich, was ich gerade sagte, meinte ich ganz ernst. Ich bin super anfällig dafür. Ich finde es aber auch, dass wir das hier ganz kritisch beleuchten müssen, dass, wenn wir das so erzählen, dass man sowas hat machen lassen, dann kann das auch dazu führen, dass du andere animierst, die das vielleicht eigentlich ohne dich nicht tun würden. Und das finde ich eigentlich nicht okay. Ich finde, man muss aber einfach nur ehrlich sein. Jeder hat ja auch so ein bisschen so seinen eigenen Willen und jeder hat seine eigene Entscheidungskraft. Du musst das ja nicht machen. Ich glaube, dass es halt viele machen würden. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde es nicht machen. Soll ich dir sagen, warum? Weil ich dich gesehen habe.
Ja, das denke ich halt auch so. Ne? Es hat nicht nur
einen beeinflussenden Effekt. Ist mir einfach zu krass. Hm. Aber wenn du jetzt sagst, hier, guck mal, hier ein bisschen, gebe ich dir ein bisschen da Botox, es tut nicht so weh, hier ein bisschen Geldtoja, dann, ich bin da auch anfällig für. Und ich finde, es ist ein ganz krasser Kampf, den man da mit sich selber auch führen muss.
Weil, also man sieht das ja auch hier im Podcast. Ich meine, das letzte Mal, wo wir darüber gesprochen haben, wir haben ja jetzt auch länger nicht mehr darüber geredet. Und
einmal im halben Jahr so gefühlt. Ne?
Ja, komisch, diese Zeitabstände.
Komisch, alle 6 Monate muss man irgendwas auffrischen.
Das ist tatsächlich so, wenn du sagst, einmal im halben Jahr, denke ich mir nur so, ja, Botox ist so meistens alle 6 Monate.
Ja, ja.
Aber das letzte Mal, wo wir darüber gesprochen haben, hattest du ja auch gesagt, dass dich so eine Geschichte von einer Influencerin auf Instagram so bewegt hat.
Mit ihrer Oma.
Von ihrer Oma, glaube ich, ne? Und dass du deswegen nichts mehr machen lassen möchtest.
Ja, das ging dann automatisch dahin, also sie, um es kurz zu erzählen, die Oma hatte irgendwie erzählt, ja, sie hatten irgendwie damals einen Lippenstift oder so, mehr hatten sie halt nicht. Kim hat dann irgendwie in diesem Zuge halt erzählt, dass sie das irgendwie so traurig machen würde. Sie sieht ihre Oma und sie liebt ihre Oma so und sie findet, dass ihre Oma so toll und so lieb und so süß aussieht und so ein toller Mensch ist. Und dass sie Angst hat, dass quasi sie selber ja dann nicht so aussieht. Also wenn man was machen lässt, dann sieht man halt nicht, hat man halt keinen natürlichen Alterungsprozess. Und dann habe ich halt automatisch an meine Mutter und an meine Oma gedacht. Die haben halt auch nichts machen lassen. Hab dann gedacht, krass, okay, wenn ich jetzt aber alle 6 Monate Botoxen gehe und irgendwie anfange, mir irgendwo Filler rein zu sprühen, dann sehe ich definitiv nicht so aus. Ich werde anders aussehen und nicht, weil ich ein anderer Mensch bin, sondern man wird halt irgendwas Künstliches in meinem Gesicht sehen. Und das ist schon was, wo ich mir sehr viele Gedanken drum mache, muss ich wirklich sagen. Weil auf der einen Seite hat man den Drang, immer schöner, jünger, toller aussehen zu wollen. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann meine Oma und meine Mutter und denke mir so, hä, das sind doch so geile Frauen, die sehen so toll aus. Dann sehe ich nicht so aus. Ich meine, es ist ja auch eine Geschmackssache, ja. Es gibt ja Menschen, die sagen, boah, ich finde das mega geil. Ich liebe das. Künstliche Brüste, künstlicher Arsch. Ich will Extensions, Nägel, Tattoos. Das Komplettprogramm. Das ist ja auch eine Geschmackssache. Wenn man das gerne möchte, sich deine Entscheidung. Aber ich glaube, dass es halt einfach zu schnell passiert, dass man den Blick dafür verliert, wann es genug ist. Dass man sich immer denkt, ach, die Lippen noch größer. Ach, jetzt noch mehr Botox. Ach, jetzt könnte ich doch meine Augenbrauen auch noch nach oben schnallen. Also ich glaube, dass wenn man einmal damit angefangen hat und dann ist der zweite Gang nicht mehr so kompliziert und dann denkst du dann nicht mehr so drüber nach und dann weißt du, ach, das tut gar nicht so weh. Ach, naja, dann spare ich mir das halt da und da ab. Und das, finde ich, ist einfach super gefährlich.
Ja, weißt du, was halt auch krass gefährlich ist, ist, wenn wir halt hier darüber sprechen, aber wir Zugang haben zu sehr guten Ärztinnen und Ärzten und eben auch das Geld dafür haben, also so minimale Eingriffe durchführen zu können, die trotzdem teuer sind. Weil, ne, wenn du, glaube ich, nicht die Kohle dafür hast und dann viel Geld bezahlst, dann möchtest du, glaube ich, auch viel Effekt sehen, weil du möchtest nicht nach ein paar Monaten dann nochmal hingehen, um was auszubessern oder so, ne? Also es sind halt so ganz viele Sachen, die da so zusammenkommen und es ist einfach so, also ich gehe echt zu Dr. Emi, seit bevor sie die Praxis in Berlin hatte, ich fühle mich da total gut aufgehoben, weil ich weiß, dass es eine Ärztin ist, die eher sagt, nee, machen wir jetzt nicht. Ich finde, da sieht man noch genug. Da muss man jetzt nichts machen. Ne? Und es ist eben auch nicht so häufig, dass du, es ist natürlich das Beste, wenn
dafür gehen aber viele Promis zu ihr hin, dafür, dass sie, sagt, jetzt ist genug.
Ja, und trotzdem, ne, also ich persönlich fühle mich bei ihr sehr, sehr gut aufgehoben. Ja. Sie weiß auch, was mir wichtig ist und wo ich gerne eben Änderungen hätte, ne, so wie ich das jetzt hier eben auch erzählt habe. Und sie achtet krass darauf. Also sie würde niemals irgendwas machen, wenn sie nicht denken würde, dass es wirklich sich krass verändert hat seit unserem letzten Besuch oder so, ne?
Mhm.
Also ich hatte oft die Situation, dass ich hingegangen bin und gesagt habe, ey, wollen wir nicht hier, ne? Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ich sage das jetzt einfach hier nochmal, aber ich habe eben auch eine asymmetrische Oberlippe, die ich gerne ausgleichen lasse. Aber das habe ich früher bei anderen Ärzten halt viel öfter gemacht als bei ihr, weil sie macht das bei mir seltenst. Also ehrlich gesagt hat sie es jetzt nur einmal gemacht mit Filler. Mhm. Und seitdem macht sie nur noch andere Sachen, keine Filler mehr, damit sich das nicht verändert.
Ich frage mich gerade, wie viele Leute uns zuhören und Kopfschütteln.
Und sich einfach nur eher voll. Ja, ich finde es halt schwierig, ne? Weil du siehst halt Promis oder du siehst Influencer auf Instagram, wie sie zu sehr teuren Ärzten und Ärztinnen gehen, für die man teilweise gar keinen Termin bekommt. Und möchtest aber so einen ähnlichen Effekt haben und gehst dann zu Leuten, die halt sehr günstig sind oder eben sehr unerfahren auch. Es ist ja auch ein Unterschied, ob jemand eine Behandlung jeden Tag macht oder halt nur ab und zu, weil eigentlich wird noch was anderes gemacht. Und das ist halt gefährlich, natürlich. Toja, ich muss jetzt hier mal einen harten Übergang machen, weil sonst kommen wir wieder nicht zu unserem Thema, was hier auf uns wartet und was so liebevoll vorbereitet wurde. Und zwar wollten wir unbedingt noch über People-Pleaser sprechen. Ja. Und das haben wir auch schon angeschnitten, tatsächlich in der letzten Folge. Letzte
geil,
Woche haben wir
ja
eine kleine Pause gemacht.
Finde ich ganz,
und,
ganz cool.
Da ist noch einiges offen an Gesprächsbedarf. Ich finde, es ist ein super großes Thema. Ich finde, es ist ein super großes Thema, vor allem bei Frauen, weil wir einfach so gesellschaftlich auch so dahin erzogen werden, dass wir krasse People-Pleaser werden. Und es fast schon ein Akt der Rebellion ist, es nicht zu sein.
Mhm.
Und deswegen freue ich mich voll, dass wir darüber reden.
Ja, sehr gerne. Wir haben ja schon im Vorfeld darüber gesprochen, dass wir beide jetzt vielleicht nicht die Galionsfiguren sind, wenn man an den Begriff People-Pleaser denkt.
Was ist das überhaupt? Im Prinzip sind das Menschen, die, wenn sie um einen Gefallen gebeten werden, sofort Ja sagen. Im Umkehrschluss Menschen, die sehr schwer Nein sagen können, weil sie anderen Menschen gefallen wollen, weil sie es anderen Menschen recht machen wollen. Die eigenen Bedürfnisse werden eigentlich zuletzt wahrgenommen. Die Bedürfnisse der anderen werden über alles gestellt. Und das trifft jetzt nicht so auf uns zu, würde ich sagen. Ich glaube, deswegen ist es für mich auch doppelt so krass, wenn ich Menschen kennenlerne, die mir sagen oder die mir besser gesagt das Gefühl geben, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse unter die der anderen stellen. Das ist echt Wahnsinn. Ja, also im Team ist es mir auch wichtig, dass wir uns alle fair behandeln, es gerecht zugeht, wir uns auf Augenhöhe begegnen. Ich finde, das ist aber kein People-Pleasing. Also im Arbeitskontext habe ich das schon auch.
Dass und ich da finde, das bin ich auch nochmal intensiv in mich gegangen, weil ich mich da ja auch so ein bisschen ausgeschlossen habe im Vorgespräch. Mhm. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich das tatsächlich in sehr vielen Situationen mache. Es kommt auf die Situation an. Es gibt Leute, da bin ich absolut gar kein People-Pleaser. Und da stehe ich sehr für meine Bedürfnisse ein. Und dann gibt es aber Situationen und Konstrukte, da achte ich sehr darauf, dass die anderen sich vor allem in erster Linie wohlfühlen. Und das ist mir dann viel wichtiger, als dass ich mich wohlfühle. Und da merke ich dann eben auch, dass gerade so Konfliktsituationen und so mir sehr, sehr schwer fallen und die sehr viel Vorarbeit von mir erfordern, bevor ich die irgendwie so auf den Tisch lege. Und das sind vor allem Arbeitssituationen tatsächlich. Weil bei der Arbeitssituation habe ich immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen untergestellt und zwar gar nicht meinem Gegenüber, sondern der großen Sache, weißt du? Also die große Sache ist dann immer so die Arbeit, also so wie zum Beispiel jetzt hier der Podcast so die große Sache ist und ich dann mich verantwortlich fühle dafür, zu sorgen, dass alle sich wohlfühlen im Projekt, dass alle zufrieden sind, dass alles fair verläuft auch. Und das ist so ein Konflikt, den ich dann oft so mit mir selbst habe.
Jetzt kommt Werbung.
Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Coro.
Bei Coro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Wie machen die das, Notoya?
Wie machen die das? Das fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Punkt 1 sind vor allem die effizienten Großpackungen. Das bedeutet nicht nur weniger Verpackungsmüll, was ja einfach geil ist für alle. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Müllhaushalt zu Hause.
Und natürlich können Coro dafür auch bessere Preise anbieten, weil sie direkt vom Großhändler sozusagen das weitergeben an den Endkonsumenten. Und sie suchen immer wieder neue, individuelle und ungewöhnliche Lösungen, um das alles viel transparenter zu machen. Und deswegen lieben wir Coro.
Wir lieben Coro und vor allem liebe ich Coro für die Bio-Nut Butter Crab Salted Peanut. Oh, ich muss das schon so schwierig aussprechen. Leute, Leila, das sind, du musst dir vorstellen, also, das ist so eine knackige Hülle, ja? Wie so ein kleiner Cup aus Zartbitterschokolade. Jetzt muss ich kurz schlucken. Da drin ist ein softer Kern aus Erdnussbutter. Ist alles Bio-Qualität, ist super lecker und sogar vegan. Das wusste ich persönlich gar nicht, sehe ich aber gerade. Das ist übrigens auch praktisch für unterwegs. Ich leide ja, gerade wenn ich unterwegs bin und sehr gestresst bin, weil ich zwei sehr anspruchsvolle Menschen mit mir dabei habe, leide ich oft an so Unterzuckerung und muss so ganz schnell irgendwie was in den Schnabel reinfahren. Und dafür hat Coro geile Snacks. Da kann man sich übrigens auch so ganze Boxen mit nur mit Snacks bestellen.
Aber ganz ehrlich, so ein Cup hat ja auch die perfekte Größe. Ne? Die kannst du einfach einmal in den Mund reinschieben.
Du, sind 13
niemand
Gramm.
Hat's gesehen.
Nee, niemand hat's gesehen.
Und dann kaufst du da heimlich dran.
Ja, genau. Weißt du, das ist ja auch ganz
Happen,
weich.
Oder?
Das ist das Einhappen, das ist ganz weich. Und Kinder kriegen das gar nicht mit.
Also ich liebe ja so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was eher, sag ich mal, simpleres wie Salz und Pfeffer. Ich mag das voll gerne. Und es gibt bei Coro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so was denkst du, was so ein halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im Supermarkt kaufst, ne?
Ein halbes
Hier
Kilo?
Kostet einfach,
bestimmt 20 Euro oder so. 25?
Hier kosten halt 500 Gramm Cashewkerne mit Chili 12,50 Euro. Und das finde ich ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis, da kann ich mir
gerne, gut und gerne so eine halbe Packung reinziehen, ohne dass ich mir denke, dass ich mich damit verschulde. Und deswegen, also ich liebe einfach diese gewürzten, ich habe bei Koro auch noch nie eine eklige Gewürzmischung auf Nüssen gehabt oder so. Irgendwie hat mich alles immer überzeugt bei denen. Und natürlich auch ohne Geschmacksverstärker, was ich auch immer ganz gut finde. Und ja, deswegen, also schaut euch auf jeden Fall mal diese Nussmischung oder Gewürznusspackung an. Super geil, auch so abends vom Fernseher, einfach um noch was wegzusnacken.
Ja, vor allem, das ist dann praktisch, weil die Packung, die wird nicht so schnell leer und da hat man dann das Gefühl, nicht so viel gegessen zu haben, weißt du? Wenn man dann so eine Kilo-Tüte vor sich hat. Übrigens auch großartig für Müsli-Fans. Gerade wir zu Hause mit den kleinen Menschen haben hier eine richtige Müsli-Festival jeden Morgen. Und da gibt's bei Koro mega geile Optionen, weil es einfach diese großen Säcke sind, zum Beispiel so gefriergetrocknete Erdbeerscheiben sind ja hardcore im Rennen. Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll. Da seid ihr bei Koro richtig.
Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code VIBERS. Alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korodrogerie.de, koro-shop.at oder koro-shop.ch. Und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Aber ist das nicht... Also ich würde sagen, ich habe das auch. Mir ist es auch wichtig in meinem Team, dass alle gerecht behandelt fühlen, dass sich alle wohlfühlen und dass keiner irgendwie benachteiligt wird oder so. Gerade im Arbeitskontext kann ich das total unterschreiben. Aber für mich ist das kein
People-Pleasing. Ja, doch, es ist so, wenn du dich selbst ausschließt.
Ja?
Weißt du? Also wenn du sagst, alle müssen sich...
Ich nehme mich damit rein.
Genau, du nimmst dich damit rein und ich nehme mich da nicht mit rein. Und also ich schaue in erster Linie, dass alle anderen vom Projekt sich wohlfühlen und sich gerecht behandelt fühlen und so weiter. Und dann gucke ich auf mich. Und das sorgt eben für so ein People-Pleasing-Verhalten. Weil, also in erster Linie denke ich auch immer, ja, People-Pleasing ist, man möchte anderen gefallen. Und ich habe nicht so dieses Bedürfnis, dass Leute mich mögen müssen. Aber ich habe sehr
ja,
wohl...
Ja, aber das ist es nicht mit
dem
Mögen.
Nee, aber ich habe sehr wohl auch das Gefühl, das Bedürfnis, dass... andere Leute sich wohlfühlen und dass es denen gut geht. Und das ist eben dann auch genau das gleiche Verhalten, wie wenn ich wollen würde, dass Menschen mich mögen. Nur halt, ne, dass so ein anderes Ziel hat irgendwie.
Also ein People-Pleaser kann man, glaube ich, in erster Linie daran erkennen, dass es eine Person ist, die man eigentlich nur positiv wahrnimmt, erstmal. Eine Person, die sehr nett ist, die sehr fürsorglich ist, sich vielleicht ums Umfeld kümmert, guckt, ob es allen gut geht und so. Also eigentlich etwas, was ich als sehr positiv nur wahrnehme. Weil das ja auch Personen sind, die man irgendwie immer nach Hilfe fragen kann, die immer für einen da sind, immer ein offenes Ohr haben. Ich glaube, der wahre Nachteil liegt eigentlich im Prinzip bei der Person selbst. Auch wenn sie es vielleicht am Anfang gar nicht so wahrnimmt. Ich glaube aber, dass wenn man immer für andere nur da ist und sich selber so zurückstellt, dass das die eigene Psyche enorm unter Druck stellt, enorm viel Stress auslöst, weil man sehr viel unterdrückt auch. Ich stelle mir das richtig krass anstrengend vor, also körperlich und psychisch anstrengend, weil man so die ganze Zeit ja so auf Hab-Acht ist, dass man ja immer den anderen gerecht wird und das kann ja nicht gut gehen, auf lange Zeit zumindest nicht.
Ja, das Problem ist ja auch, also auch mit so Arbeitssituationen jetzt bei mir und so, wenn ich darüber nachdenke, weil ich das halt, also ne, ich habe das ja mit jeder Arbeitssituation und ich finde das auch gerade als Vorgesetzte von Arbeitnehmerinnen, finde ich das auch manchmal sehr schwierig, weil ich fühle mich dann sehr alleine mit den Konflikten, die ich habe, weil ich die ja mit mir selbst austrage. Und das sind Konflikte, die ich eben manchmal dann von anderen Leuten weghalte, obwohl sie dann eigentlich involviert sind. Und das ist was irgendwie, wenn ich mir das vorstelle, dass ich das in jedem Bereich in meinem Leben machen würde, würde ich auf jeden Fall sehr hart darunter leiden. Weil ich finde es nochmal was anderes, wenn du, also Total. Ich finde Arbeitssituationen nochmal was anderes als dein Privatleben. Weil die Arbeit hört ja irgendwann auf und dann hast du ja nur noch dein Privatleben, im besten Fall, am Tag so. Und deswegen hat das bei mir nochmal einen anderen Stellenwert. In meinem Privatleben mache ich das so gut wie gar nicht, tatsächlich. In meinem Arbeitsleben eben schon. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es Menschen gibt, die das überall machen, dann habe ich auch das Gefühl, dass es belastend sein könnte und zwar mehr als belastend. Also, dass es mit der Zeit dich richtig kaputt macht.
Ich denke bei People-Pleasern auch an Leute, die sich sehr viel entschuldigen. Also, Entschuldigung, dass ich zu spät bin, Entschuldigung, dass ich habe nicht gesehen, dass du da bist. Ach, Entschuldigung, ich wollte dich nicht anrempeln, Entschuldigung, ich stehe im Weg. auch Leute, die Konflikte scheuen, die selbst wenn sie im Recht sind, sich das nicht erkämpfen wollen oder dann lieber sagen, ja, okay, du hast recht. Das ist ja, doch das total so frustrierend, sowas. Die sich dann eigentlich damit den Stress aufbürden oder die Schuld, sage ich jetzt mal, aufbürden, ja, um sie vom anderen wegzunehmen. Also sie denken da wieder an die andere Person, dass ja die andere Person ein gutes Gefühl hat und man dadurch den Konflikt ja auf sich selbst nimmt.
Ich finde auch oft, dass man jemanden daran erkennt, an so Formulierungen, so dieses, wenn das für dich okay ist, dann können wir das jetzt so machen, ne? Und also je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr sehe ich da auch meine eigenen Muster.
Siehst du was?
Sehe ich meine eigenen Muster auch so ein bisschen.
Wirklich?
Weil es ist, ja, ich sehe das tatsächlich bei mir. Also ich sag dir, sobald ich denke, da gibt's so eine übergeordnete Sache, bin ich voll so. Ne? Was halt teilweise so in Arbeitsverhältnissen auch ein bisschen schwierig ist natürlich, weil ich ja auch Leute bezahle für ihre Arbeit. Ja. Und wenn ich dann eben anfange zu sagen, ja, wenn es aber wirklich okay ist für dich, so oder so, ne, dann wird das ein bisschen komisch auch irgendwann.
Ah, das ist super.
Ja, ich muss auf jeden Fall, ich habe eh beschlossen, ich mache mal so ein Führungsseminar. Hatte ich schon länger vor und jetzt habe ich langsam wieder ein bisschen mehr Zeit für so Sachen, weil ich merke, dass ich da auf jeden Fall auch noch ein bisschen an mir arbeiten muss, damit die Leute sich auch gut aufgehoben fühlen bei Muniek. Und es kann auf jeden Fall nicht schaden.
Ich finde, gute Führung ist super wichtig. Also sage ich als Führungsposition. Ich meine, wie nervig und wie anstrengend ist es denn, wenn man nicht genau weiß, was die Chefin, der Chef, was sie eigentlich von einem wollen? Ich finde, man muss immer klare Ansagen auch als Führungskraft haben. Es soll gar nicht so negativ klingen, aber das Team muss ja immer wissen, woran bin ich gerade? Was ist das Ziel? An was arbeiten wir überhaupt? Und wenn alles so schwammig ist, dann macht es weder Spaß, noch ist es effektiv. Ich kenne das so gut aus eigener Erfahrung, wenn man da sitzt und sich einfach nur denkt, was zur Hölle will der Typ eigentlich von mir?
Ja, also ich glaube, ich bin sehr gut im Kommunizieren so, weil ich mir auch wirklich ganz genau immer überlege, was ich sende, wie das empfangen werden könnte und so weiter. Ne? Also das ist auf jeden Fall meine Stärke, was das angeht. Mhm. Deswegen kann ich sehr klar kommunizieren. Aber ich merke, je krasser der Konflikt ist, also wenn zum Beispiel jemand einen sehr großen Fehler macht. Oder
was
so,
ja eigentlich erstmal gut
dass
ist.
Dass mein Hauptaugenmerk darauf liegt, der in meinem Gegenüber vor allem ein nicht so schlechtes Gefühl zu geben. Und das ist natürlich, was eigentlich erstmal gut ist, aber was natürlich manchmal dann auch so ein bisschen kontraproduktiv ist, weil ich möchte ja trotzdem als Arbeitgeberin, dass wenn ein schwerer Fehler gemacht wird, dass der eben auch behoben wird. Mhm. Und wenn ich jemandem zu sehr das Gefühl gebe, dass es aber trotzdem alles in Ordnung ist und mach dir keine Sorgen, ne, dann arbeite ich ja eigentlich gegen diesen Effekt, den ich haben möchte. Und das fällt mir eben sehr oft auf bei mir, dass ne, je angespannter eine Situation ist oder je größer ein Konflikt werden könnte, desto mehr rutsche ich halt in so People-Pleaser-Muster rein.
Jetzt mal ganz allgemein. Ich finde, dass das die absolute Königsdisziplin ist, egal in welchem Bereich, ob das die Familie betrifft, die Beziehung oder das Arbeitsumfeld, durch einen Konflikt durchzugehen oder diesen überhaupt zu starten, den auszuhalten, seine eigene Position zu bewahren, die eigenen Bedürfnisse mitzuteilen, dem Gegenüber mitzuteilen, ohne den anderen unter sich zu stellen oder zu beleidigen oder zu versuchen, den anderen nicht schlechter dastehen zu lassen. Ich finde, das ist so etwas Schwieriges. Und ich finde, das ist auch etwas, wo man sich über Jahre lang weiterentwickeln muss und immer wieder reflektieren muss. Nach jedem großen Konflikt stelle ich mir auf jeden Fall die Frage, habe ich mich richtig verhalten? Also nicht währenddessen, weil da bin ich mir immer ziemlich sicher, dass ich richtig bin. Aber spätestens nach einer halben Stunde habe ich das schon, dass ich mir denke, oh, habe ich da wirklich richtig reagiert? Und es ist eigentlich in den meisten Fällen so, dass ich mir denke, oh, das hat mir nicht so gut gefallen, was ich da eigentlich gesagt habe.
Okay. Nee, ich bin eigentlich schon so, dass ich dann schon so viel darüber nachgedacht habe, dass ich das eher, ja, also vor dem Konflikt. In meinem Privatleben, wenn da Konflikte entstehen, ne, dann muss ich mich eher darum bemühen. Also dann ist meine Anstrengung in dem Moment, wo ich in diesem Konflikt bin, vor allem, dass ich mich so ein bisschen filter.
Ja, kenne ich das Gefühl.
Was passiert bei dir eigentlich gerade?
Entschuldigung, hier wird gerade gestaubsaugt. Ich muss hier nebenbei ein bisschen sauber machen. Das kann ich gerade nicht lassen, tut mir leid.
Wenig Zeit. Also genau, im Privaten ist es so, dass ich mich eher so ein bisschen filter, weil ich sonst Angst habe, ich könnte zu krass sein, ne? Also da mache ich das, da muss ich mich überwinden, sanfter zu sein mit meinem Gegenüber. In meinem beruflichen Kontext ist es so, dass ich mich eher überwinden muss, ein bisschen direkter zu sein und ein bisschen krasser zu sein, weil ich eben sonst gar nicht kommunizieren kann, was für mich jetzt gerade schief lief. Und dann gibt's natürlich noch die Königsdisziplin, mit Leuten zu arbeiten, mit denen du auch privat irgendwie Verbindung hast. Das ist für mich einfach so eine innere Explosion oder eine Implosion. Das ist für mich das Allerschwierigste. Und man sagt ja auch immer, ne, dass es wirklich das Schwierigste ist, eigentlich auch mit Leuten zu arbeiten, die du auch gerne magst, weil es ganz viele Konflikte in dir selbst auslöst. Aber was ich auch gemerkt habe, als ich darüber nachgedacht habe, in welchen Situationen ich People-Pleaser bin, ist, dass wenn ich zum Beispiel jemanden anrufen muss, egal ob das jetzt eine Versicherung ist von meiner Mitarbeiterin oder irgendeine Stelle, irgendeine Behörde oder sonst irgendjemand, gerade in Berlin, ne, wenn ich da anrufe, oh mein Gott, ey, ich mach mich krumm für die Leute, ne? Ich mach mich krumm für die Leute, dass sie mich nur irgendwie sympathisch finden und werd dann trotzdem angemotzt und bin dann immer voll sauer danach. Ich bin danach immer voll sauer und denk mir so, Mann, ey, du machst doch auch einen Job. Es ist doch auch nicht so, als ob ich dich hier gerade zu Hause angerufen habe und dich gestört hätte, während du Abend gegessen hast mit deiner Familie, um dich zur Arbeit zu bewegen, ne? Und da merke ich echt immer wieder, wie ich mich da so krass verbiege, um nur das Minimum an Sympathiepunkten zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob du auch diesen Druck hast, aber das ist für mich das Schlimmste.
Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal so eine Situation hatte. Ich glaube, ich habe so eine Situation eigentlich nur, wenn ich mich selber ganz krass abhängig von einer Person fühle. Ich denke komischerweise an Fahrschule, bitte frag mich nicht warum. Ich bin ja auch viermal durch die Prüfung gefallen. Also ich habe schon ab dem ersten.
Du warst auf jeden Fall abhängig.
Ich war auf jeden Fall hardcore abhängig, auch finanziell. Ich hatte echt, also es hat mich ein halbes Vermögen gekostet, diesen scheiß Führerschein zu bekommen, weil ich einfach. Ich habe den Fahrlehrer dann gewechselt, wo ich im Nachhinein sehr stolz auf mich bin, weil der Typ war echt ein ekelhafter Sack. War echt ein ekelhaftes Schwein, muss ich echt so sagen. Das ist eine Beleidigung für Schweine in diesem Fall. Ich hatte mich damals aber getraut, das zur Chefin zu gehen, das zu sagen. Der wurde auch gekickt. Also falls ihr solche Situationen habt und jemand ist ekelhaft, dann geht irgendwo hin und erzählt das. Ich habe es geschafft, bin sehr stolz auf mich im Nachhinein. Auf jeden Fall, da habe ich ganz schnell gemerkt, weil wir auch in diesem Auto waren, dass dieser Fahrlehrer, und ich glaube, das ist auch kein Einzelfall, ich glaube, bei Böhmermann war das tatsächlich mal, es gab mal so eine Folge, wo es um Fahrschulen ging und wie viele Menschen und vor allem junge Frauen schlechte Erfahrungen mit Fahrlehrern hatten. Und ich kann das auch unterschreiben. Und da bist du irgendwie so abhängig, so in diesem Auto, und da wollte ich so ganz krass gefallen. Und ich war eigentlich immer schon eine Person, die eine große Schnauze hatte und sehr schlagfertig war. Und ich habe mich aber verhalten wie so ein ganz devotes Etwas. Also es war total krass. Ich war eine ganz andere Persönlichkeit in diesem Auto. Weil irgendwie diese Kombination aus Autofahren, also einer Sache, vor der ich irgendwie krassen Respekt hatte, und einem Mann, einem fremden Mann, der mir sagt, was ich zu tun habe, da hat's irgendwie, ja, meine Synapsen durchsprengt. Und wenn dann noch ein zweiter Mann mit eingestiegen ist, der Prüfer, dann zu der Fahrprüfung, bin auf die anderen Spuren gefahren, also gegen Fahrbahn, falsch abgebogen, ich bin über Ampeln drüber gefahren, so, ich habe einfach nur noch Gas gegeben, so, ich hätte auch die Augen zumachen können, so, es war echt krass. Und dann hatte ich zum Glück bei der vierten Prüfung, da hat dann der Typ irgendwann zu mir gesagt, der Prüfer, der war dann typischer Berliner Stoffel, der noch seine Zigarette reinsäuft, bevor er ins Auto steigt und dann noch so den letzten Zug auspustet im Auto und dann die Tür zumacht, so einer war das. Und der meinte dann irgendwann so nach einer Viertelstunde, können Sie bitte mal anfangen zu atmen?
Weil sonst habe ich das eigentlich nicht. Ich glaube so, dass mein Verhalten heute so ein bisschen die Rache ist oder die Vergeltung, die ich für mein jüngeres Ich walten lasse, an vor allem Männern. Ich habe mit einem Stiefvater zu tun gehabt, der wirklich furchtbar war. Und ich will mir heute einfach nicht mehr, vor allem von Männern in Machtpositionen, nicht mehr sagen lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Egal, ob die bei der Bank sitzen oder bei der Versicherung oder sonst wo.
Es ist krass, dass du das sagst, weil ich habe das tatsächlich vor allem bei Frauen.
Ja, das hatten wir schon mal.
Mich krumm mache. Ja, genau. Also voll, wenn ich jetzt auch noch darüber nachdenke, auch diese Spielplatzsituation und so und mit anderen Muttis, das ist absolutes People-Pleaser-Verhalten. Das ist nur so, bitte finde mich ungefährlich und bitte denk, dass ich ein cooler Mensch bin und bitte fühl dich nicht bedroht von mir und darf ich dir noch irgendwas anbieten, das ist noch besser, noch einfacher für dich ist. Also da ist es wirklich so zu 100%, also vergiss, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe absolut noch so Probleme damit. Aber es gibt eben auch Probleme, die ich nicht mehr habe. Ich habe zum Beispiel letzte Woche habe ich ein Telefonat geführt mit einer Beratungshotline, also das ist eine Beratungsstelle. Und das Telefonat habe ich für jemanden anderen geführt, der nicht so gut Deutsch spricht. Und ich habe da angerufen, weil die Person eben Probleme hatte und eine Beratung gebraucht hat. Und die Person am Telefon war erst ganz nett. Und dann, als ich zum zweiten Mal eine Sache nachgefragt habe, die wir nicht verstanden haben, hat diese Person dann gesagt, ja, das habe ich doch jetzt gerade schon gesagt, klauen Sie mir nicht meine Zeit mit diesen unnötigen Fragen, die Leute rufen hier immer an und haben total Angst und ich soll jetzt denen die Angst nehmen. Ja. Und dann meinte ich so, ganz ehrlich, Sie arbeiten bei einer Beratungsstelle, was denken Sie, warum Leute sich an eine scheiß Beratungsstelle wenden? Bestimmt nicht, weil sie halt hier denken, dass sie eh schon alles wissen und nur noch mal eine Bestätigung dafür brauchen. Nee, hier sitzt eine Person und die hat Angst und die hat einen Brief bekommen, da steht ein Datum drauf. Natürlich frage ich zweimal nach, ob es nicht schlimm ist, dass der Beratungstermin nach der Deadline von diesem Brief erst stattfindet, ne? Und der Typ ist wirklich so krass aus, okay, es war ein Mann, ne? Das ist mir noch immer ein bisschen leichter gefallen. Aber der ist wirklich so krass ausgerastet. Und dann musste ich den mal ganz kurz zusammenschnauzen. Und dann meinte ich auch wirklich, ich hoffe, dass sie bei dem Termin dann anders mit der Person hier umgehen, für die ich anrufe. Weil es ist nochmal was anderes, wenn man betroffen ist und auch nicht so gut Deutsch sprechen kann oder eben nur für jemand anderen anruft. Und ich fand das so krass daneben. Und da habe ich wirklich habe ich echt noch mal so klar kommunizieren können. Und da war ich sehr stolz auf mich. Es ist mir aber auch leichter gefallen, weil es ein Mann war.
Ja, da fällt es mir auch leichter, wenn es um andere geht, glaube ich. Wir sind ja beide auch Personen, die, glaube ich, ein ganz krasses Gerechtigkeitsdrang haben. Und wenn ich das mitbekomme, dass jemand, der aus irgendeinem Gründen Nachteile hat oder benachteiligt wird und deswegen und auch deswegen ungerecht behandelt wird, kann ich austicken. Also da sind alle meine Prinzipien, die ich dir gerade genannt habe, mit Konfliktsicherheit und Selbstreflexion, ist völlig über Bord, weil da bin ich völlig, da kann ich freidrehen. Also wenn jemand ungerecht behandelt fühlt, der sich vor allem nicht selber wehren kann, das ist ganz schrecklich.
Ja. Ja, boah, diese ganzen Banktermine, die ich hatte hier mit meinen Freunden, die aus Ukraine gekommen sind, aber im Kongo geboren wurden. Und dann hier diese Situation hatten, dass sie eigentlich ukrainische Flüchtlinge waren, aber eben ohne Staatsangehörigkeit. Also ohne ukrainische Staatsangehörigkeit.
Kongolesische Staatsangehörigkeit, ja.
Genau. Also das Problem ist halt, dass nach dem Ukraine-Krieg wurden sehr viele Sachen sehr vereinfacht für Geflüchtete, die aus Ukraine kommen, die vorher halt für andere Geflüchtete offensichtlich nicht möglich waren. Und das hat eben so eine kleine Lücke gelassen für Menschen, die in Ukraine gelebt haben, aber nicht dort geboren sind. Und die waren auf einmal so, die waren wie so ein schwarzer Fleck so auf einmal. Und diese ganzen Behördengänge und diese ganzen Bankgänge, die ich mit denen hatte, damit sie mein Bankkonto eröffnen können. Und diese ganzen Diskussionen, die ich dort führen musste mit Menschen, die einfach wirklich, ne? Also ich habe nach fast jedem Termin habe ich einfach nur noch geheult vor Wut. Und die waren so, ach ja, weißt du, also die waren gar nicht so krass irgendwie davon betroffen. Also sie haben jetzt alle inzwischen Bankkonto und das ist auch, ne, also wir haben jetzt alles geschafft, so an Behördengängen und so, aber das war eine Zeit lang, hat mich das richtig belastet und ich hatte das Gefühl teilweise mehr als die Freunde von mir. Ja. Oh. Deswegen, naja, also es, ja. Ich möchte trotzdem nochmal hier so ein bisschen Feedback vorlesen, weil ich fand das voll interessant. Wir haben auf Instagram gefragt, ob unsere Hörerinnen und Hörer sich als People-Pleaser bezeichnen würden. Und 78% haben ja gesagt, was ich schon mal echt
aber viel.
Eine krasse Zahl finde. 78%, also nur 22% sind da kleine Toyas, die sagen, nee Mann, ich hätte meine schlechte Fahrschule und seitdem, oder
ja, letzten Endes war es ja dann eine gute Fahrschule, muss ich sagen,
ich denke
auch
mal,
gleichzeitig
das ist nicht die
eine Weinhandlung war. Ist cool, ne?
Dit ist Berlin.
Was?
Das war eine sehr gute Fahrschule.
Dein Ernst?
Ja, ich muss im Nachhinein eben das muss ich schon richtig stellen. Ich finde, das ist eine sehr gute Fahrschule gewesen, weil die mich sehr ernst genommen haben und der Typ dann so entfernt wurde, was ich ganz toll finde und das sicherlich nicht selbstverständlich ist, dass wenn eine Fahrschülerin kommt und sagt, ey, hör mal zu, was hier passiert ist, dann, dass die das dann so ernst nehmen und Konsequenzen auch direkt einleiten. Deswegen ganz tolle Fahrschule.
Ich entschuldige mich, wenn ich angerempelt werde dafür, dass ich da bin.
Ja, sowas kenne ich aber auch auf der Straße. Weil, ja, aber da geht's mir, glaube ich, das ist nochmal was anderes, weil ich möchte nicht andere Menschen stören. Nee, wahrscheinlich ist es auch People Pleaser, ne? Ich bin so ganz krass, weil ich finde das irgendwie schlimm, wenn Leute so zu viel Raum einnehmen oder so zu viel, also ihr eigenes Ding machen und dabei nicht merken, dass sie andere Leute stören. Das finde ich ganz unangenehm.
Ja, das ist unangenehm.
Deswegen bin ich sehr bedacht darauf, dass ich das nicht mache.
Eine Hörerin hat geschrieben, lange Zeit beim Sex. Und da, ey, das ist echt, das ist aber auch ein Frauending, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, selbst wenn man kein People Pleaser ist und also wie ich mich da als kein empfinde, ich kann es beim Sex voll unterschreiben. Ist jetzt nicht mehr so. Also, bis ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, war das nur so.
Mhm.
Komplett. Ich war eigentlich egal beim Geschlechtsverkehr. Ich war so außen irgendwo oben mit meinen Gedanken. Ich war gar nicht anwesend. Es total egal war, ob was dabei jetzt, ob ich das gut oder schlecht finde.
Aber sollen wir darüber nochmal eine Folge machen eigentlich? Wollen wir so ein kleines Sex-Update machen nächste Woche?
Ja.
Weil da ist mir auch in letzter Zeit so viel Neues aufgefallen bei mir und ich finde halt, dass es total schön ist, immer wenn wir über unser Sexleben sprechen, weil das ja auch eine Reise ist. Und also gerade bei mir merkt man, glaube ich, auch, wohin die gegangen ist. Und ich glaube, das hilft sehr vielen Leuten. Und du hast ja auch eine besondere Situation, was Sex angeht.
Echt?
Und die eben auch sehr viele Menschen betrifft.
Was
ja,
ist denn meine besondere Situation?
Deine besondere Sexsituation ist, dass du zwei Kinder hast mit deinem Partner.
Ach so.
Und
auch mit dem ich auch noch ein Unternehmen führe.
Ja. Und dass da eben das auch nochmal eine andere Sache ist mit Sex.
Oh ja, da hätte ich total Bock drauf, weil ich auch finde, dass das ein ganz krasser Befreiungsschlag ist. Also dieser Moment, wenn man checkt, dass man genauso eine große Rolle beim Sex spielt wie das Gegenüber und wie der Mann vor allem. Ich finde, da wird natürlich wahnsinnig viel drüber gesprochen und dank der feministischen Bewegung ist das auch viel gegenwärtiger. Aber ich finde, die Umsetzung ist schon nochmal was anderes. Also in der Theorie klingt das immer alles ganz logisch. Ja, du musst dich befreien, du musst Selbstbewusstsein sein. Aber das wirklich umzusetzen in die Tat, das ist ein harter Prozess und das ist vor allem harte Arbeit. Und deswegen freue ich mich total, wenn wir darüber sprechen.
Voll, absolut. Da habe ich auch sehr viel zu sagen, aber das würde ich mir für nächste Woche aufheben.
Okay.
Hier hat noch jemand geschrieben, in stressigen Phasen ganz besonders, und das fand ich so lustig, dann versuche ich selbst meinen Hund zu pleasen. Und das ist auf jeden Fall irgendwie, ich fühle
okay,
das so, ne? Weil
es ist okay.
Das Problem ist ja auch, wenn man in so einem People-Pleaser-Modus ist, dann kennt man auch kein Ende. Und also irgendwie, ich weiß nicht, verstehe ich irgendwie, dass man dann auch sogar seinem Haustier gefallen möchte, weil man so in diesem Modus ist, allen anderen muss es jetzt ganz,
ja,
ganz gut gehen. Und
ja, hier schreibt doch jemand, mit den Kindern beim Familienbesuch Rücksicht auf die anderen zu nehmen. Ich finde es auch mit Kindern, du hast es gerade mit dieser Spielplatzsituation auch erzählt, es gibt ja auch Eltern, die dann sich sofort um alle anderen Kinder kümmern. Ich bin das nicht, ich kann das gleich sagen, aber ich bewundere das sehr und bin, ehrlich gesagt, dann auch natürlich dankbar, wenn es Menschen gibt, die sofort bei einem aufspringen, dann werden dir die Apfelwitze ausgeteilt, dann hier, ich hole euch neues Spielzeug, willst du auch mal rutschen, ah, ich heb dich hoch und so. Da kann ich nichts Negatives dran finden, das ist natürlich total geil, ne, wenn man selber sitzen bleiben kann.
Aber ich glaube, da war eher eine andere Situation gemeint, die ich sehr fühlen kann, weil ich habe zum Beispiel Freunde, die haben keine Kinder und wenn ich mit denen Zeit verbringe, dann bin ich immer so, hoffentlich stört ich mein Kind nicht, hoffentlich ist jetzt alles, ne, dann bin ich schon so, dass ich mein Kind briefe, so, wir fahren jetzt gleich in einem Auto von jemandem, der keine Kinder hat, bitte versuch das Auto nicht schmutzig zu machen, weißt du, so, also total so, und dann mit anderen Familien, weißt du, die auch Kids haben, bin ich so, ja, easy peasy, ne, aber so in so Situationen, oder wenn wir Besuch haben und der Besuch bei uns schläft, dann versuche ich auch ganz, ganz krass mein Kind ab 4.30 Uhr ruhig zu halten, damit, ne, weil mein Kind ist natürlich aufgeregt, dass wir Besuch haben und wartet nur, dass der Besuch aufwacht. Und dann versuche ich wirklich 6 Stunden, bis der Besuch wach ist, mein Kind irgendwie besonders ruhig, besonders zufrieden zu halten, damit der Besuch nicht aufwacht.
Ey, weißt du was? Jetzt muss ich mich selber auch erwischen. Aber ich weiß nicht, ob das People-Pleasing ist, weil ich finde, das ist irgendwie, wir sind so sozialisiert worden und es ist irgendwie auch die Gesellschaft, die da dran schuld ist. Wenn man als Mutter stillt zum Beispiel, aber halt sehr kleine Babys hat, die halt dann einfach schreien, also nonstop oder irgendwann zu unpassenden Situationen, dass man schnell in so eine Mut reinfällt. Oh Gott, ich hoffe, ich störe niemand mit meinem Baby. Ich hoffe, es stört niemand, dass ich jetzt hier stille. Yeah. Oh, ich verdecke mich komplett, dass sich niemand angeekelt von mir fühlt. Oh nein, das Baby hat gekotzt. Ich gehe in den Raum. Also man versucht so, sich also abzuschirmen, damit man ja den anderen Leuten nicht auf den Sack geht. Genau mit dem Kinderwagen so. Und jetzt, wo meine Kinder größer sind, habe ich das nicht mehr so und versuche mich da so auch stark zu machen und den Müttern auch immer ein gutes Gefühl zu geben, wenn die zum Beispiel jetzt im Flugzeug letzte Woche, als ich geflogen bin, hat ein Kind wirklich so nonstop durchgeschrien und ich habe schon die Leute neben mir mit den Augen rollen sehen und ich habe mich dann so umgedreht und habe irgendwas zu der gesagt halt. So, ach ja, kennen wir es nicht alle, so ist doch gar nicht schlimm, ne? Einfach um dir ein Gefühl zu geben, so hey, bitte fühl dich auf gar keinen Fall schlecht. Und ich war aber auch immer in der Situation, dass ich mich super schlecht gefühlt habe. Also gerade in Bussen oder U-Bahn, das Kind schreit und merkst schon um dich rum, ja, die Leute versuchen dir nicht unbedingt ein schlechtes Gefühl zu geben, sind aber trotzdem genervt. Und das ist, da fühlt man sich so schlecht.
Voll. Aber du hast gerade was voll Wichtiges gesagt, finde ich. Weil du meintest nämlich, dass du nicht weißt, ob es People-Pleasing ist oder ob man nicht gesellschaftlich einfach so dahin erzogen wurde. Und ich finde wirklich, dass es so ein fließender Übergang ist. Und zwar nicht nur bei Müttern, sondern insgesamt bei Frauen, weil wir eben dahin erzogen wurden. Und man kann das nicht alles differenzieren, was wirklich irgendwie Charaktereigenschaften sind und was nicht gesellschaftlich von einem, also Erwartungen sind, die man irgendwann bereit war zu erfüllen.
Das ist ein großer Brei in unserem Kopf.
Ja. Wollen wir noch 2 Nachrichten vorlesen?
Ja. Ich habe ganz oft die Situation mit fremden Menschen im Alltag, dass ich ihnen etwas recht machen möchte. Zum Beispiel etwas zu kaufen, was ich nicht will. Auch oft im Freundeskreis die Situation, dass ich niemanden enttäuschen möchte und oft zu einem Ja sage und dann Schwierigkeiten habe, alles unter einen Hut zu bekommen. Und das Ja sagen zu allem sehe ich auch oft an der Arbeit, wo ich oft Probleme von anderen vor meine stelle, wenn sie mich fragen zu helfen. Ich bin inzwischen so weit, dass ich doch schon merke, wenn es passiert, aber habe mit Nein sagen noch oft Probleme. Ich kann nur mit meiner engsten Familie gut Nein sagen.
Das ist auch so ein Thema mit dem Ja-Sagen. Weil wenn man zu allem Ja sagt, dann merkt man natürlich irgendwann, oh scheiße, ich schaffe das ja alles gar nicht mehr, zu dem ich da Ja gesagt habe. Und das wiederum baut eine Menge Druck auf. Ich habe im Zuge meiner Recherche zum Thema People-Pleasing rausgefunden, dass vor allem diese Sorte Menschen zu einer atypischen Depression neigen, und zwar der Smiling-Depression.
Äußert sich oft so, dass man das der Person tatsächlich überhaupt gar nicht ansieht. Also genau dieses Smiling, es scheint alles gut.
Tuja, ja? Darf ich dich da einmal ganz kurz unterbrechen? Klar. Weil ich habe genau die Nachricht dazu.
Aha.
Dann, das erklärt das genau einfach.
Okay, dann so die lesen wir direkt vor.
Ja, bei mir äußert es sich so, dass ich im Angesicht von FreundInnen oder anderen Menschen nicht traurig sein kann. Die mir schlimmst geschehenen Dinge, wie der Tod von Vater, von Schwester, gewisse Gewaltsituation, die ich jetzt nicht wegen Triggerwarnung hier erwähne, die eigene Depression. Ich kann nicht drüber bringen, dass es mich traurig macht. Ich lächle die ganze Zeit. Sogar wenn ich in Audios darüber berichte, muss ich lächeln. Wenn ich mir die Gedanken alleine mache, weine ich. Vor anderen ist das beinahe unmöglich. Und das Krasse ist, das war von einem Mann. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Finde ich nicht krass. Männer haben genauso also einen Hang zu Depressionen. Also
und nee, aber weißt du, dieses People-Pleasing ist ja schon ein sehr weibliches Phänomen, einfach durch das, was wir gerade gesagt haben, durch diesen Übergang. Und dann finde ich es halt vor allem krass, wenn es ein Mann ist und der das auch so reflektieren kann und auch eben jetzt uns so schreibt hier.
Mhm. Also es ist auf jeden Fall eine sehr gefährliche Form von der Depression. Man kann sich da gerne mal mit auseinandersetzen. Wir schreiben auch eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, eine Website bei uns in die Shownotes, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr das Gefühl habt, oh, irgendwie das klingt ein bisschen nach mir oder ich glaube, ich muss da mal mit jemandem reden. Das ist eine sehr gefährliche Form, weil das äußere Umfeld das gar nicht mitbekommt. Weil man eben durch dieses Smiling und diese vermeintlich glückliche Erscheinung gar nicht den Anschein macht, dass irgendwas nach innen falsch ist. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass es eben paradox ist, also außen happy und innen sieht es aber komplett anders aus, dass dieser Kontrast einfach für die eigene Psyche so schwer ist zu ertragen, dass es einfach auch wirklich schwere Konsequenzen haben kann. Also wenn man das Gefühl hat, dass irgendwie fühle ich mich angesprochen, dann ist es vielleicht mal ganz gut, sich mit jemandem darüber zu unterhalten. Und wenn es einfach nur mal Telefonnummer ist, ich habe diese Telefonnummer auch schon mal angerufen, das könnt ihr auch tun.
Wir haben euch auch gefragt, was geholfen hat. Und da haben wir auch einige Nachrichten zu bekommen. Da möchte ich eine vorlesen. Mir hat sehr geholfen, dass mir eine Freundin vor ein paar Monaten gesagt hat, dass mein People-Pleasen in bestimmten Kontexten eigentlich gar nicht so nett ist. Ich dachte immer, ich tue etwas Gutes für die Menschen, indem ich ihre Bedürfnisse erfülle und zum Beispiel Freundschaften pflege, die ich so intensiv gar nicht möchte, immer geduldig bin, mir alle Sorgen anhöre etc. Das ging schon manchmal in Richtung Trauma-Bombing und ich habe es immer aufgefangen, auch wenn nichts zurückkam und es für mich sehr energieraubend war. Eine Freundin sagte mir neulich Folgendes: Weißt du eigentlich, dass du gar nicht so nett bist, wie du denkst? Stell dir mal vor, diese Menschen wüssten, dass du dir ihre Sorgen gar nicht anhören möchtest, dass es dir zu viel ist, dass du sie nur triffst, weil du denkst, du musst, obwohl du gar nicht wirklich willst. Das ist eigentlich ganz schön scheiße für denjenigen. Klingt komisch, aber diese Erkenntnis hilft mir enorm. Das fand ich eine krasse Nachricht, muss ich sagen.
Ich verstehe, ja.
Weil ich kenne das tatsächlich auch aus der anderen Perspektive, weißt du? Ich kenne das auch. Ich habe auch manche Leute in meinem Leben, bei denen ich immer das Gefühl habe, ich muss für sie mitdenken, weil sie nicht sagen können, wenn es ihnen zu viel ist oder wenn sie irgendwas nicht möchten oder wenn sie irgendwas anders möchten. Und das belastet mich tatsächlich. Ich hatte aber auch schon so Situationen, wo ich das in Freundschaften so klären konnte, dass es eben jetzt nicht mehr so ist. Und das ist dann voll schön.
Also ich verstehe diese Nachricht total, wenn das Gegenüber das wirklich nicht verdient hat, zu wissen, dass man es eigentlich gar nicht hören will und eigentlich sich gar nicht treffen will. So verstehe ich diese Nachricht total. Ich finde aber, es gibt Menschen, und auch da hat, glaube ich, jeder direkt eine im Kopf, die ungefragt andere zubomben mit ihren Meinungen, mit ihren Gefühlen, mit ihren Problemen, die gar nicht selber abtasten oder so ein empathisches Feingefühl haben, ob es okay ist, die andere Person damit zu voll zu laden. Und da sind natürlich so People-Pleaser genau das gefundene Fressen, weil die einfach nichts sagen. Und ich finde, da liegt jetzt die Schuld nicht unbedingt bei der Person, die das dann sich alles anhört und eigentlich gar keinen Bock hat, sondern es ist einfach eine blöde Situation, weil sich da einfach zwei gefunden haben, die nicht so ganz zusammengehören.
Ja, aber ich stelle mir das auch schwierig vor, rauszufinden, ne? Weil ich kenne ja auch People-Pleaser in meinem Leben auch. Und ich kenne die inzwischen sehr gut und deswegen kann ich sie auch sehr gut einschätzen. Ne? Aber ich weiß noch, wie ich am Anfang auch dachte, die sind einfach nur, die freuen sich einfach nur, weißt du? Und also je besser die sind in ihrem Verhalten, desto mehr geben sie dir ja das Gefühl, dass du sie bitte mit allem vollbomben sollst und dass du bitte, weißt du, dich am besten so. Deswegen ist es halt super schwierig, so Nuancen, also da muss man gar nicht besonders unempathisch für sein, um das nicht zu sehen, sondern es reicht schon, wenn das jemand, ne, also wenn das so eine relativ neue Freundschaft ist vielleicht oder die Person einfach so krass daran festhält, auch genau dieses Gefühl zu vermitteln von, das ist alles in Ordnung, so heul dich aus bei mir und so weiter. Also ich fand die Nachricht auch ganz gut, vor allem, weil es vielleicht People-Pleasern eben auch hilft, nochmal so eine andere Perspektive zu bekommen, die dann diesen Mechanismus dafür benutzt, um den Mechanismus zu unterbrechen.
Und ich finde auch, dass wenn sich jemand durch diese ganzen Punkte angesprochen fühlt und vielleicht auch vorher noch nie so wirklich drüber nachgedacht hat, ich meinte das gerade ernst mit diesem gefundenen Fressen, wenn man selber nie Nein sagen kann und versucht immer alle Bedürfnisse über die eigenen zu stellen. Es gibt Leute, die wollen einem nicht immer nur Gutes. Ich finde das, oder nicht ich finde, das ist an dieser Stelle falsch. Es gibt Statistiken, dass Menschen, die People-Pleaser sind, vor allem in toxische Beziehungen reingeraten, an Narzissten geraten, für die das natürlich der Traum ist, wenn jemand immer nur das sagt, was man selber hören will. Und ich glaube, da muss man noch mal besser aufpassen als vielleicht Leute, die sich nicht mit People-Pleasing in Kontakt fühlen. Was ist denn das für ein Satz? Ihr wisst, was ich meine.
Ja. Nee, aber ich glaube, das haben wir alle verstanden, aber total. Und eine Sache ist mir auch noch so während unseres Gesprächs gerade aufgefallen. Und zwar, gerade wenn man so in Freundschaften so ein People-Pleaser ist, dann äußert sich das oft auch darin, dass man Konflikte so lange aufschiebt, bis sie explodieren. Und bis man selbst dann explodiert. Und wenn ihr jetzt Leute in eurem Leben habt, bei denen ihr das Gefühl habt, auf einmal kommen die mit Sachen um die Ecke, ne, die vielleicht auch Jahre schon her sind, dann kann ich euch sagen, das sind safe so People-Pleaser, die es immer wieder aufgeschoben haben, bis es gar nicht mehr ging. Und bis sie dem Konflikt nicht mehr ausweichen konnten und den dann führen mussten. Und das ist halt manchmal auch sehr unfair natürlich, ne, weil es wird einem nicht die Möglichkeit gegeben, Sachen zu ändern, die jemanden stören, bevor es zu viel ist. Und es ist dann immer so in der Situation sehr, sehr schwierig, glaube ich, wenn man das dann alles hört, nach Jahren, wo das schon passiert ist. Aber es ist eben auch sehr schwierig für die andere Person natürlich, das jahrelang mit sich zu tragen und mit sich selbst auszumachen. Also das ist auf jeden Fall ein Konflikt, den ich auch schon oft mit Freunden hatte. Also ich habe nicht so oft Konflikte mit Freunden, aber wenn ich welche hatte, dann war es auch ganz oft so dieses, okay, aber warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Oder ich habe was vorher nicht gesagt, was dann auf einmal kam. Und da braucht man sehr viel Energie, Kraft und Liebe, um Sachen wieder zu reparieren. Weil man sich natürlich als die Person, die das dann zum ersten Mal hört, fühlt man sich ja total verarscht. Und belogen auch, ne? Also du hast das Gefühl, dein Gegenüber war gar nicht ehrlich mit dir, wenn das alles so schlimm war und das nicht gesagt wurde. Und als Person, die das eben nicht gesagt hat, fühlt man sich, als ob man sehr lange Sachen ertragen hat und dann nicht mehr kann. Und das sind ja zwei Realitäten, die aufeinander prassen, die sehr schwierig nur in Einklang zu bringen sind.
Ich weiß nicht, ob ich Wunderheilung durch meine digitalen Augenstrahlen vollbracht habe, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dein Gesicht ist im Laufe dieser Folge besser geworden.
Es ist morgens am schlimmsten, wenn ich aufwache.
Vielleicht nimmt das jetzt, kriegst du deine Gezüge wieder zurück. I don't know.
Es ist mein, Toya, es ist mein People-Pleaser. Ich möchte, dass du nicht unangenehme Gefühle hast, wenn
das
du mein Gesicht
schwierig.
Schaust. Deswegen versucht mein Körper, mein Gesicht abzuschwellen.
Oh, du Arme, ey. Oh, okay. Also ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall dieses Sexthema aufgreifen, also Selbstbewusstsein im Bett. Vielleicht können unsere Hörer und Hörerinnen uns ja erzählen, wie sie es geschafft haben. Oder vielleicht seid ihr ja ihr da draußen auch in einer Situation, wo ich denke so, oh Mann, ich weiß aber nicht, wie ich da rauskomme. Ich stelle mich da und zurück und ich weiß nicht, wie ich diesen Befreiungsschlag endlich vollbringen kann. Oder aber ihr sagt, ja, ich habe mich von einer kleinen Bettraupe zu einem Sexschmetterling entfaltet und ich erzähle euch jetzt mal genau, wie das geht oder was ich gebraucht habe, was ich dafür tun musste. Und das kann, finde ich, sehr inspirierend sein. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Es tut wahnsinnig gut, auch anderen Leuten zuzuhören, wie die das gemacht haben. So, erzählt anderen von uns auch. Allen, die ihr kennt, der Oma auch und dem Opa und dem Onkel Fritz. Tschüss.
Okay, bis nächste Woche.